In den letzten Tagen sind sie ja wieder unterwegs gewesen, ne? Die heiligen drei Könige. Und ich finde es immer so witzig, weil die heiligen drei Könige weder heilig noch drei noch Könige waren. Lesen wir mal den Bibeltext in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Da werden sie nämlich erwähnt. Oder da spielen sie die Hauptrolle vielmehr. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Juda, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt worden. Denn du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Ein Text aus dem Prophetenbuch Micha. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm die Ehre erweisen. Mit diesen Andeutungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus, fanden dort das Kind und seine Mutter Maria, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht haben, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, und deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Dieser Teil der Weihnachtsgeschichte, die wir ja alle wahrscheinlich wunderbar aus dem FF her kennen, ist eben deshalb so bemerkenswert, weil er eben durch eine ganze Reihe von Legenden ergänzt worden ist, bis in die heutige Zeit hinein. Was steht denn da eigentlich und was steht auch nicht da? Also ich habe es ja schon gesagt, sie waren weder heilig, noch waren sie drei, noch waren sie Könige. Also zumindest steht das so nicht in dem Bibeltext. Und sie hießen auch nicht Kaspar, Melchior und Balthasar und waren auch keine Könige aus Asien, Europa und Afrika. Klingt so ein bisschen nach einer politischen Entscheidung, ne? Das so in die Legende einzufügen. Und wahrscheinlich sahen sie ungefähr so aus wie unsere Brüder aus dem Iran, die immer da hinten sitzen. War vermutlich auch kein Schwarzer dabei. Aber wie gesagt, sehr politisch. Aber wer waren diese drei Könige eigentlich und woher sind sie gekommen? Der Text sagt uns im Grundtext, im Griechischen, es sind Magos, Magier. Also eigentlich Zauberer würden wir heute übersetzen, aber mit dem Wort wurden einfach Gelehrte bezeichnet. Wissenschaftler würden wir heute sagen, weise Männer, vielleicht auch Priester. Und sie konnten die Sterne deuten. Sie waren also Astronomen. Wobei damals Astronomie und Astrologie sich ziemlich vermischt haben. Heute trennt sich das ja deutlicher. Also sie waren wahrscheinlich bedeutende Wissenschaftler und sie kamen aus dem Osten. Aus Babylon oder aus Persien. Von dort weiß man, dass die Astronomie, diese Wissenschaft, sehr, sehr weit entwickelt war. Und auch über den Stern gibt es verschiedene Erklärungen. Da möchte ich jetzt auf Details nicht eingehen. Wenn ihr da mehr wissen wollt, fahrt doch nächstes Jahr um diese Zeit nach München ins Planetarium. Dort gibt es eine tolle Show, wo das alles erklärt wird. Und es war auch kein Komet mit Schweif. Und es geschah auch mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht am 6. Januar. Weil das Datum für unser Weihnachtsfest wurde ja erst im 3., 4. Jahrhundert nach Christus so festgesetzt, in Anlehnung an die Wintersonnenwende. Es ist auch ein schönes Symbol. Ab jetzt wird praktisch es wieder heller. Wir merken zwar im Moment nicht sehr viel davon, aber es wird wieder heller, es wird auch wieder Sommerzeit geben. Und weil Jesus das Symbol für Licht ist, dass es heller wird, hat man eben dann irgendwann einmal gesagt, dann soll Weihnachten sein. Und vielleicht rätseln manche auch über die Aufschrift, die die Sternsinger an den Haustüren hinterlassen. Früher mit Kreide, heute mit dem Aufkleber. Auch die sind modern geworden, die Sternsinger. Dieses C und M und B heißt eben nicht Kaspar und Melchior und Balthasar. So sehr das vielleicht auch naheliegen könnte, aber es ist lateinisch und heißt Christus Mansionem Benedictat, auf Deutsch Christus segne dieses Haus. Und als ich das zum ersten Mal, ich habe zuerst auch geglaubt als Kind, das heißt Kaspar, Melchior und Balthasar, bin ja auch in der Tradition groß geworden, als ich zum ersten Mal gehört habe, was das wirklich bedeutet, halt, ich habe das sogar auf Folie, war ich eigentlich total begeistert, weil da kommen ein paar junge Menschen, aus welchen Gründen auch immer, sammeln für einen guten Zweck in dieser Welt und segnen im Namen Gottes das Haus. Finde ich schon toll. Das Entscheidende war, und das wird uns in diesem biblischen Bericht auch ganz deutlich gesagt, ist auch der Schwerpunkt, diese Wissenschaftler, die die Sternkonstellationen gedeutet haben, die in den Himmel geschaut haben, so wie hier zum Beispiel, oder in so einer klaren Winternacht, die haben erkannt, es ist was Großes passiert. Was Entscheidendes in dieser Welt. Und sie verknüpfen diese Sternenbeobachtung eben mit der Tradition, dass das ein König sein könnte. Und sie gehen dem Stern hinterher und sie begegnen im Stall diesem König Jesus Christus. Und bei all den vielen Ausschmückungen drumherum, das ist das Entscheidende. Heute würde unser Navi sagen, sie haben ihr Ziel erreicht. Wir brauchen keinen Stern mehr. Unsere Sterne heißen GPS und Navi im Auto. Und wie schön, wenn die Stimme sagt, eine freundliche Stimme, sie haben ihr Ziel erreicht. Und das erfahren auch diese weisen Menschen, diese Wissenschaftler, damals, als sie in Bethlehem angekommen sind. Wir brauchen keinen Stern mehr heute. Wir brauchen auch kein Navi und wir brauchen auch kein GPS, um zu Gott zu kommen. Denn Jesus selbst ist dieser Stern, der aufgegangen ist. Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und um Jesus Christus nachzufolgen und an unser Ziel zu kommen, einmal in der himmlischen Herrlichkeit bei Jesus zu sein, spricht Gott auch zu uns. Und er tut es in ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Kommunikationswege hat Gott. Und wir können die von diesen weisen Männern aus dem Osten, die übrigens Heiden waren, lernen. Und ich möchte sie uns mal kurz vor Augen führen. Zunächst spricht Gott durch sein Wort. In Vers 5 lesen wir das und Vers 6, dass als die Männer nach Jerusalem kamen zu Herodes, und sie überlegt haben, ja, wo könnte denn das passiert sein? In Jerusalem, die Hauptstadt, klar, da geht man zuerst hin, wenn es um einen König geht, aber da war kein neuer König geboren in Jerusalem. Und was macht Herodes? Und ich finde es sehr faszinierend. Er befragt die Bibel. Er schlägt die Bibel auf. Was ist denn da geschrieben? und erholt, weil er selber nicht weiß, Herodes war ja selber auch, kam aus dem heidnischen Volk heraus, hatte die Tradition nicht, erholt die jüdischen Schriftgelehrten, er wusste, die wissen Bescheid. Also wenn ihr mal nicht Bescheid wisst, holt die Schriftgelehrten. Und die sagen ihm, im Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1 steht es, da ist es vorhergesagt, dass dieser König in Bethlehem geboren wird. Und Bethlehem, ein kleines Kaff in der damaligen Zeit, verglichen mit Jerusalem, ist nicht die unbedeutendste unter den Städten Judas. Ich brauche euch nichts Neues erzählen, wenn ich sage, dass die Bibel den Willen Gottes und seine Gedanken enthält. Und dass er sich in seinem Wort uns offenbart hat. Dass wir in der Bibel alles finden, was wir für unser Leben brauchen. Es gibt Allgemeingültiges, zum Beispiel, wenn es um Sündenvergebung und Heil geht, wenn es um die Endzeit geht. Aber es gibt auch so punktuelle Dinge wie prophetische Worte, wie eben zum Beispiel die Prophetie auf die Geburt des Messias in Bethlehem. Und dann gibt es natürlich auch Persönliches, wo Gott ganz persönlich zu dir aus seinem Wort spricht. Wo du diesen Text liest und du weißt ganz genau, das ist etwas, was ich heute brauche. Und der Psalmbeter schreibt es ja auch auf oder spricht es aus im Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber Vorsicht, diese Leuchte, dieses Licht auf unserem Weg ist kein Suchscheinwerfer von einem Panzer, der 5 Kilometer weit reicht, sondern in den meisten Fällen nur eine kleine Stirnlampe, die 1 Meter vor deine Füße leuchtet, dass du den nächsten Schritt gehen kannst. Die Bibel ist auch kein Zauberbuch. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal probiert hat, zu beten, Herr, zeige mir deinen Willen, dann schlage ich die Bibel auf den Finger rein und dann ist genau der Vers. Ja. Und wir nehmen ihn als Reden Gottes. Es gibt Situationen, da funktioniert es tatsächlich. Aber es kann auch mal so passieren, wie jemand, der dann Matthäus 27, Vers 5 aufgeschlagen hat und dort steht, Judas ging weg und er hängte sich. Naja, hat er sich gedacht, ich versuch's nochmal, das kann es nun wirklich nicht sein, dass Gott das von mir will. Er macht's nochmal und er landet bei Lukas 10, Vers 37 und da steht, dann geh hin und handle genauso. Jetzt wird's ihm noch mulmiger im Magen und er schlägt nochmal die Bibel auf und macht es nochmal und landet in Johannes 13, Vers 27 und da steht, was du tun willst, das tue bald. Also so erhält man sicherlich nicht Gottes Führung. Und sicherlich nicht auch so wie diese fromme Frau, die morgens vor dem Kleiderschrank steht und betet, Herr, zeig mir, was ich anziehen soll. Und den ganzen Tag nicht aus dem Pyjama kommt, weil sie keine Antwort kriegt. Das heißt, ich muss regelmäßig in der Bibel lesen. Und ich möchte euch auch ermutigen, nicht nur die beiden Verse morgens in den Losungen, diese beiden sogenannten Salzstangen, es ist kein Brot des Lebens, es sind die Salzstangen des Lebens, hat mal jemand gesagt. Lest sie im Zusammenhang oder lest längere Stücke in der Bibel. Und dann werdet ihr merken, wie Gott durch diese Dinge zu euch spricht, Tag für Tag. Aber das ist nicht der einzige Weg. Wir meinen immer, ja, das reicht dann aus, aber es reicht eben nicht. Gott hat noch andere Wege und auch die lesen wir bei den heiligen drei Königen. Das zweite, Gott spricht durch den Rat anderer Menschen. Herodes ruft die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen, er erkundigte sich. Der König Herodes, der eigentlich so ein präpotenter Diktator war damals und ein Feigling noch dazu, der war sich nicht zu schade, weil er es nicht gewusst hat, andere zu fragen, die es gewusst haben. Um Rat zu bitten, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern genau das Gegenteil. Leider wird uns das in unserer Gesellschaft immer wieder eingeredet. Wenn du um Rat fragst, zeigst du, dass du schwach bist. Nein, die Weisen waren wirklich weise. Auch sie haben ja da um Rat gefragt. Ja, wo ist er denn jetzt? Und in den Sprüchen finden wir einen Vers, Kapitel 12, Vers 15. Der Tor hält sein eigenes Urteil für richtig, der Weise aber hört auf Rat. Also um Rat suchen ist weise. Wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich etwas nicht kenne, dann kann ich natürlich im Internet den Herrn Google befragen, aber da finde ich auch nicht immer die Wahrheit. Da kann ich auf bestimmte Postings hören in den sozialen Netzwerken, da höre ich auch nicht immer die Wahrheit, sondern ich muss Menschen fragen, die mich wirklich beraten können und nicht die, die mir nach dem Mund reden, denn das sind schlechte Ratgeber, auch wenn es schwierig ist. Aber das ist das Schöne, dass wir Teil der Gemeinde sind. Wir haben so viele Menschen, die in so vielen Dingen kompetent sind. Auch im Leben kompetent sind. Ja. Und ich weiß noch, wie gern ich zu meinem Vater gegangen bin, wenn es um irgendwelche Autodinge ging. Da kannte er sich aus. Und als mein Vater zum Herrn gegangen ist und ich der war, den man dann um Rat fragt, da stand ich mal erst einmal ein bisschen belämmert da und dachte mir, jetzt habe ich niemanden mehr, den ich um Rat fragen kann. Nein, aber es gibt so ganz, ganz viele, die einem raten können und keiner ist in allem perfekt. Aber wie gesagt, bitte nicht die um Rat fragen, die einem nach dem Mund reden, sondern durchaus auch gerne die, die auch mal ein bisschen kritisch sind und Dinge vielleicht auch anders sehen, denn das bereichert uns wirklich. Und Gott spricht, und das haben wir heute auch von Tim schon gehört, heute Morgen, durch seinen Heiligen Geist. In diesem Fall, in unserem Bericht von den heiligen drei Königen, ist es ein Traum, durch den Gott zu ihnen spricht. Sie träumen davon oder beziehungsweise bekommen im Traum die Weisung, nicht zu Herodes zurückzugehen, weil das, was Gott gewusst hat, was die anderen nicht gewusst haben, Herodes wollte ja nicht zum Kind gehen, um es anzubeten, sondern er wollte zu dem Kind gehen, um es zu töten, weil er die Konkurrenz gefürchtet hat. Und deshalb dürfen die Wissenschaftler aus dem Orient nicht wieder über Jerusalem zurückreisen. Sie müssen einen anderen Weg nehmen. Jesus sagt uns, dass seine Schafe, also wir, oder Esel auch, wie man im Herbst gehört haben, seine Stimme erkennen. Aber das braucht Zeit. Wisst ihr, es ist wie beim Telefon. Also früher hat man viel mehr telefoniert, heute macht man das aber auch immer noch. Aber wenn du den gut kennst, der dich anruft, erkennst du sofort an der Stimme, wer das ist. Wenn du den aber nicht so gut kennst, dann brauchst du vielleicht ein bisschen länger. Ja, wer ist denn das jetzt? Er sagt, hallo, hier ist Hans. Ja, welcher Hans ist denn das jetzt? Ist das der Hans von da, von dort, von da, von vor 20 Jahren oder... Ja, und dann kommt man so ein bisschen im Gespräch vielleicht drauf, der Hans ist es, genau. Aber man braucht einfach weitere Informationen. Und das Gleiche gilt auch mit meiner Beziehung zu Gott. Wenn Gott zu mir spricht, und er tut es täglich, ja, dann ist es ein bisschen Übungssache, ihn dann auch richtig zu hören und zu identifizieren. Denn viele andere sprechen ja auch zu mir. Und manchmal spricht Gott durch uns, gibt so ganz viele Möglichkeiten, indem er uns ein starkes Verlangen gibt, einen Drang, etwas zu tun. Zwar sollte man über so einen Drang vielleicht manchmal auch mal eine Nacht schlafen und drüber nachdenken und nicht sofort losrennen, aber egal, das muss jeder selber wissen. Er führt uns durch Prophetien, durch Visionen, durch Bilder, manchmal auch durch eine hörbare Stimme, die man wirklich akustisch hören kann. Ist ein seltsames Gefühl, wenn hinter dir einer zu dir spricht und da ist aber keiner. Manche glauben, nächster Weg in die Psychiatrie, aber manchmal ist es auch Gott, der so zu dir spricht. Oder eben auch, wie wir hier in der Bericht lesen, durch Träume. Aber das sind Dinge, die geprüft werden müssen, weil das eben so subjektive Möglichkeiten sind, so ganz spezielle persönliche Wege von Gott. Wie können wir solche Impulse prüfen? Wir können sie prüfen, indem wir ins Wort Gottes schauen, ob das da irgendeinen Bezug hat. Aber wir können natürlich auch fragen, ist es ein Ausdruck der Liebe? Denn Gott ist Liebe und er wird von uns nichts verlangen, was uns schaden würde. Baut das auf, ermutigt es, fördert es mich oder andere. Das sind alles so Fragen, die ich mir da stellen kann und vielleicht dadurch prüfen. Und wenn ich gar nicht weiter weiß, dann darf ich um Rat fragen. Entweder Gott selbst, indem ich ins Gebet gehe und im Gebet mit Gott drüber spreche. Vielleicht ist es dann auch ein längerer Prozess. Oder ich gehe zum Bruder, zu einer Schwester und frage danach, wie siehst denn du das? Und dann gibt es noch etwas Viertes. Und das ist bei uns Christen manchmal ein bisschen schief angesehen, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, Gott spricht auch durch besondere Umstände oder auch unsere Einschätzung oder ganz schlicht und ergreifend unseren Verstand. Nur manchmal meinen wir, müssten den Verstand an der Garderobe abgeben, wenn wir zu Gott gehen. Aber nein, Gott hat uns den Verstand ja gegeben. Und John Stott schrieb einmal, Gottes Verheißung, uns zu führen, ist nicht dazu da, um uns das Nachdenken darüber zu ersparen. Ja, manchmal muss man einfach auch nachdenken, einfach sein Hirn einschalten. Und John Wesley sagt sogar, Gott würde ihn im Normalfall so führen, dass er ihm vernünftige Gründe für bestimmte Handlungen präsentiert. Also, dass Gott auch begründet, was er da macht. Ja, erlebe ich nicht immer so. Manchmal erfahre ich den Grund oft erst hinterher. Aber der gesunde Menschenverstand ist ein Weg, auf dem Gott uns in unseren Entscheidungen leitet. Also diese Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die vor dem Kleiderschrank steht und betet, Herr, zeig mir, was ich heute anziehen soll, die sollte vielleicht einfach beim Fenster rausschauen oder den Wetterbericht hören und überlegen, was farblich so ein bisschen zusammenpasst und was bequem ist und was sie an dem Tag vorhat. Und dann wird sie eigentlich schon finden, was sie anziehen soll. Denke ich mir halt. Aber wir dürfen uns darauf vertrauen, dass Gott auch durch besondere Umstände zu uns spricht. Auch wenn diese vielleicht nicht immer so ganz erklärbar sind für uns und uns ein bisschen seltsam vorkommen. Diesen Stern von Bethlehem und was immer das jetzt auch war für eine astronomische Konstellation, den haben ja ganz viele Menschen gesehen damals. Der war ja sichtbar für alle, die in den Himmel geschaut haben. Aber nur für einige wenige war es das Reden Gottes. Sie verstanden die Botschaft und sie fanden ihren Erlöser. Und sehr oft spielen diese und auch noch andere Formen des Redens Gottes zusammen, wie so ein Puzzlespiel. Und es ist ratsam, auf Bestätigungen zu warten und diese zu erbitten, besonders wenn es um gravierende Dinge geht. Gott spricht also in der Regel durch sein Wort, durch den Rat anderer Menschen, durch seinen Heiligen Geist, durch besondere Umstände. Aber Gottes Führung ist nicht so eine lange Liste von Regeln, die wir dann abarbeiten. Oder so Anweisungen, die uns jemand zubrüllt. Oder so eine To-Do-Liste, die man abhaken kann. Sondern Führung Gottes ist ein Prozess. Gott verspricht, dass er uns leiten wird. Und wenn wir ihn darum bitten und uns auch an seine Führung halten. Aber sehr oft, das hat einer mal gesagt, erfahren wir Führung Gottes in so im Nach und Nach. So eins nach dem anderen. Gerade in größeren Entscheidungen für unser Leben geht es nicht von, dass da ein Zettel vom Himmel fällt und da steht jetzt drauf, wen ich heiraten soll, wo ich hinziehen soll, welche Ausbildung ich machen soll, welchen Beruf ich nehmen soll, in welche Gemeinde ich gehen soll. Das macht Gott nicht. Sondern er wird uns Stück für Stück, wie so ein Puzzle, ihr kennt ja diese Bilder bei den Quiz-Shows, wo so kleine Teile aufploppen, bis es ein ganzes Bild ergibt. Das ist für mich so etwas, wie Gott mit uns umgeht, weil wir oft das ganze Bild nicht wahrnehmen können oder auch nicht begreifen können oder weil es uns überfordert. Also wenn Gott damals zu mir gesagt hätte, Hannes, ich möchte, dass du Pastor wirst, dein ganzes Leben lang, dann hätte ich damals gesagt, nee. Es hätte mich schlichtweg überfordert. Total. So hat Gott Stück für Stück einfach in meinem Leben hineingesprochen und über 4 Jahre hinweg ging dieser Prozess, oder 4,5 Jahre ging dieser Prozess, dass mir klar war, ja, und bis auch ich selber ein Ja gefunden habe dazu. Oder denken wir, ich meine, ich habe da ein sehr großes Vorbild, was das anbelangt. Ne? Schauen wir Paulus an, wie er da in Kleinasien unterwegs ist, Apostelgeschichte 16, wie Gott ihm die eine Tür zumacht, dann will er dorthin, dann geht da eine Tür zu. Würde mich sehr interessieren, was das war, warum Gott da Stopp, also wie Gott Stopp gesagt hat. Wäre hochinteressant, steht aber nicht in der Bibel. Aber wie auch Paulus langsam dahin geführt wird, dass er eigentlich nach Europa soll und nicht in Kleinasien bleiben. Wichtig ist, dass ich auf Gottes Reden, auf Gottes Führung reagiere. Auch wenn es nur ein kleiner, kitzekleiner Schritt ist, dieser eine Meter vor meinem Fuß. Wenn ich den sehe, dann sollte ich nicht danach fragen, ja, was wird denn da hinten sein, was ich noch nicht sehe, sondern ich sollte erst einmal diesen einen Schritt gehen. Und das Schöne bei der Stirnlampe ist ja, wenn ich in den Lichtkegel trete, ja, dann geht der Lichtkegel wieder einen Meter voraus. Sehe ich den nächsten Schritt. Oder ein anderes Beispiel, wir sind ja hier in einer Autostadt. Solange ein Auto steht, kann es nicht die Richtung verändern. Ich glaube, das ist jedem von euch klar. Da braucht man auch keinen Führerschein haben. Das weiß man. Die Richtung im Auto kann ich erst verändern, wenn es sich vorwärts bewegt. Wenn ich dann am Lenkrad drehe, dann ändert es die Richtung. Solange es stehen bleibt, kann ich am Lenkrad drehen, so viel ich will. Es wird immer in die gleiche Richtung zeigen. Gott lädt uns also ein, unsere Aufmerksamkeit immer auf ihn zu richten, auf sein Reden, auf seine Leitung. Und wir haben den Heiligen Geist. Das hat uns Tim ja heute Morgen auch schon vor Augen geführt. Wir sind Kinder Gottes. Interessant finde ich aber bei dem Vers, dass wir nur dann Kinder Gottes sind, wenn wir uns vom Heiligen Geist auch leiten lassen. Das sagt Paulus nämlich hier. Ja? Diese Argumentation lässt sich nämlich auch umdrehen. Und das ist eine Riesenherausforderung manchmal, das andersrum zu sehen. Er redet. Und er redet so lange, bis ich es auch begreife. Ja? Gott ist sehr geduldig. Ja? Und er lässt uns auch Umwege gehen, aber er holt uns immer wieder zurück. Aber wenn ich es begreife, dann sollte ich im Vertrauen auch losgehen. Auch wenn ich nur die Richtung, aber nicht das endgültige Ziel kenne. Ja? Unser Navi, unser Himmlisches sagt, sie haben zwar ihr Ziel noch nicht erreicht, aber die Richtung stimmt. Und das ist schon mal was, wenn ich weiß, in welche Richtung ich unterwegs sein kann. Und dann brauchen wir auch keinen Stern von Bethlehem mehr und auch kein Navi, weil wir tragen dieses Licht dieses Sterns ja in uns selber und sind mit vielen anderen unterwegs, die auch Licht sind. Ich möchte uns einfach im Namen meines Herrn, unseres Herrn einladen, auch für dieses neue Jahr, und seiner Leitung anzuvertrauen. Wir haben letzte Woche gehört und wir lesen in der Jahreslosung, er sieht uns, er sieht auf unser Leben, er weiß, an welchen Stellen wir, wo wir gerade stehen, welche Hindernisse vor uns liegen. Und trotzdem sagt er, komm auf, pack dich zusammen und geh los. Amen.